Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Hallo und herzlich willkommen zu einer extra Portion Mutmachen. Hier sind Hajo und
Suse Schumacher.
Habe ich dich kalt erwischt?
Ich schlaf noch.
Wir befinden uns mitten in einer durchaus dramatischen Woche, weil ich habe den Eindruck, es gibt so letzte Warnungen. Ne? Also hier in Berlin jedenfalls, so wenn ihr jetzt euch nicht zusammenreißt, dann müssen wir die Hütte wieder dicht machen. Empfindest du das auch so?
Ja klar, wir haben ja in Berchtesgadener Land inzwischen den Lockdown und die Virologin Sandra Cizek, die sich ja mit Herrn Drosten in ihrem Podcast immer abwechselt, sagt auch, Jungs, Mädels, euer Verhalten steuert jetzt die nächsten Lockdowns oder auch nicht. Und gleichzeitig ist der öffentliche Gesundheitsdienst gefragt, die Nachverfolgung weiter zu fixieren.
Gehst du von einem erneuten Lockdown aus?
Ich denke immer an regionale Lockdowns und ja, für Berlin ja.
Und,
ja.
Und glaubst du dann wirklich, dass niemand mehr in die Stadt rein und rauskommt? Also ich meine ja, das Unterbinden von Mobilität ist ja der Sinn des Lockdowns.
Genau.
Aber dann an jeder Ausfahrtstraße, an jeder Ausfallstraße ein Panzer stellen?
Nein, das vielleicht nicht, aber zu viel an die Leute appellieren, dass sie zu Hause bleiben.
Das ist die entscheidende Frage. Nochmal ganz kurz zurück nach Berchtesgaden. Die können sich tatsächlich nicht erklären, wo diese doch sehr massiven Zahlen herkommen.
Da habe ich ja übrigens
einen kleinen Spreader, so eine Familienfeier. Das war aber jetzt nicht so ein Riesending. Und der Bürgermeister, der einen ganz vernünftigen Eindruck macht und auf jeden Fall den Begriff Lockdown vermeiden will, wahrscheinlich aus Imagegründen, der kann sich das nicht erklären. Die Taz hat dazu übrigens das ultimative Titelbild gemacht. Hast du das gesehen?
Nee.
Für Mittwoch, den 21. haben sie Adolf Hitler unterhalb des Obersalzbergs gezeigt. Das war ja so eine der Homebases,
ja.
Von Hitler, der hat ein Drittel seiner Regierungszeit auf dem Obersalzberg zugebracht. Und drunter Lockdown Berchtesgadener Land, leider 80 Jahre zu spät. fand ich ziemlich, ziemlich gut. Das zeigt aber auch, und das finde ich so total interessant, es war die letzten Monate ja immer so ein kollektives Fingerpointing. Also man zeigte mit seinem eigenen schmutzigen Finger auf andere.
Genau.
Es war die Fleischindustrie, es war, wer war es denn noch alles, es waren die Hochzeiten von irgendwelchen Menschen anderer Kulturen, dann waren es die jungen Leute.
Ja.
Und in Wirklichkeit, hey, wir erleben ja, wie es ist, alle zeigen mit dem Finger auf Berlin, weil wir hier die erste Großstadt waren, die dann die 50 gerissen hat. Mhm. Eine Woche später sind alle anderen Großstädte auch drüber. Mhm. Und ich muss mal wirklich Lorenz Marold, dem Chefredakteur des konkurrierenden Tagesspiegel, hallo Lorenz, hier ist die Berliner Morgenpost, ein Riesenkompliment machen, weil der einen Kommentar geschrieben hat am Anfang dieser Woche, den ich leider am Ende der Woche auch schreiben wollte. Ich darf halt nur einmal mit meiner Kolumne und Lorenz kann jeden Tag. Und er sagte, dieses Rumprügeln auf den jungen Leuten.
Ja.
Jeder über 40 sagt, ja, guck mal, die Jugend und verantwortungslos und Party. Und er sagt, ein Kleinbus voller Querdenker ist verantwortungsloser als die gesamte Jugend der Welt. Mhm. Und das fand ich ausgesprochen angenehm, weil wir auch selber mal reflektieren müssen, ob es wirklich Sinn macht, immer auf die anderen zu zeigen und wie viel, ich meine, da finde ich dich als Psychologin wieder gefragt, wie viel Projektion ist dabei? Also wie viel Sündenbock brauche ich, um mich irgendwie besser zu fühlen?
Ja, gebe dir völlig recht und denke auch, die Projektion ist da wirklich fehl am Platz, sondern die entscheidende Frage ist, was tue ich ganz konkret selber dazu bei oder was trage ich dazu bei, mich nicht anstecken zu lassen oder mich eben auch gar nicht erst so viel unter Menschen zu begeben. Das heißt eben auch weniger Freunde treffen zum Beispiel oder auch die Straßen zu vermeiden oder Plätze zu vermeiden, wenn es geht, wo viele Menschen aufeinandertreffen und dann, wenn ich da bin, Maske tragen oder so. Ne? Also diese ganz normalen Regeln, die sie jetzt gerade alle wieder raushauen. Aber ich finde ja so interessant, im Berchtesgadener Land dreht sich ja das Beherbergungsverbot plötzlich um. Am Montag haben sie alle Touristen nach Hause geschickt. Und dann dachte ich auch so, ja, ich möchte da jetzt im Moment auch nicht beherbergt werden. Also insofern.
Ja und nein. Ich meine, du bist viel draußen, du bist viel in der frischen Luft, dann hast du da vielleicht ein Apartment, wo du eine Woche bist, da kannst du selber kochen. Was mich wirklich umgetrieben hat, waren meine Flüge der letzten Tage. Ich habe sie auch kompensiert bei Atmosphäre in meiner Familienangelegenheit und da hockst du schon echt dicht aufeinander in den Kisten. Mhm. Also im Flugzeug ist zwar Maskengebot, der Mittelplatz war überwiegend frei, es konnten die zusammenrücken, die zu einer Familie gehörten und trotzdem, ich war irre froh, als ich wieder raus war aus der Kiste. Insofern bin ich total bei dir. Ich habe auch echt ein Bedürfnis, weniger mobil zu sein. Was mir an der Jugendgeschichte noch auffiel, das muss ich noch loswerden, weil ich es einfach so zutreffend finde und mich auch so ein ganz klein bisschen ertappt fühle. Bei diesen ganzen Revival-Partys, ne?
Ja.
So Punk-Revival, Rock-Revival, Techno-Revival, sagt Lorenz, da gehen Leute hin, die eigentlich früher nicht dabei waren und dieses verpasst
was
haben.
Was heißt das jetzt? Also du meinst so in unseren Alters? Oder?
Ja, unseren Alters, genau. Also ich meine, wenn du dir überlegst, wie viele Punks wir tatsächlich in den 80er Jahren in Deutschland hatten, ja, das war eine Handvoll, das waren ein paar Tausende in den Großstädten.
Ich hatte auch ein paar Freunde in der Hinsicht.
Ja, aber wenn du dir heute überlegst, wie viele Leute behaupten oder so tun, als wären sie früher Punker gewesen, das ist ungefähr das Zehnfache.
Ja.
Irgendwer sagte mal ganz spaßeshalber, Andreas Bader muss eine sehr große Klasse gehabt haben. Und so viele Leute, die behaupten, sie seien mit Andreas Bader und Gudrun Enslin für die Jüngeren, das waren mal Terroristen, in eine Klasse gegangen zu sein. Und auch genauso wie Techno. Ne? Wer war wirklich auf der Love Parade und wer tut so, als sei er es gewesen? Wir hatten den großen Vorteil, dass wir wenige Kilometer von der Strecke wohnten.
Wir haben auf jeden Fall Post nochmal bekommen von Tanja aus Düsseldorf. Die hat nämlich gefragt, ob wir nicht wieder, also jetzt ist unser Name ja eigentlich, wir haben uns ja geändert auf Wir. Und jetzt ist ja Wir gegen Corona eigentlich wieder sinnvoll, ja. Wobei ich inzwischen immer so diesen Aluhut-Geschmack da mit drin habe. Ich weiß auch nicht.
Bei gegen Corona meinst du?
Wir gegen Corona, ja.
Ja, okay.
Die fragt oder sagt, könnt ihr nicht wieder täglich senden? Und das wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst.
Ich würde nichts ausschließen, aber auch nichts zusagen. Im Moment haben wir noch keinen Lockdown. Wir sind noch so ein bisschen mobil. Du coachst deine
Klienten. Ich habe gestern gearbeitet, ein richtiges Teambuilding sogar gemacht. So. Mit Tiergarten. Ich war glücklich draußen.
Liebe Tanja, einen kurzen Blick in unser Leben. Ich würde sagen, in dem Moment, wo wir einen Lockdown haben, also hier tatsächlich in unserer Bude sitzen und alles
abgesagt ist. Und nichts zu tun haben.
Naja, haha, dann können wir drüber reden. Ich glaube im Moment, wir orientieren uns so ein bisschen an Christian Drosten. Wenn der jetzt auch wieder auf täglich geht, dann gehen wir vielleicht mit, oder? Von Drosten lernen heißt Siegen lernen. Du machst einfach mit. Ich muss dir übrigens mal ein Riesenkompliment machen. Das zeigt übrigens auch am Rande, dass ich mich persönlich entwickelt habe. Die Folge mit Jesper Juhl, die du zusammen mit Mona Kino aufgenommen hast, am vergangenen Wochenende, ist richtig gut. Also man sieht so an den Zahlen, dass die sehr viel nachgefragt wird. Und es gab einen so einen Piefnickel, der uns eine sehr, sehr böse Mail geschrieben hat, was das also für ein Quatsch sei und was das für ein Mist
sei. Was Empathie damit mit Corona zu tun hätte, ich finde ganz, ganz viel, weil Empathie heißt ja Einfühlungsvermögen. Und
ja, aber da kann der Fragesteller oder der Meckerer sich mal fragen.
Vielleicht erstmal sich selber in den Spiegel angucken. Ja.
Ne, die klassische Projektionsgeschichte. Und ich stelle fest, ich freue mich. Ich freue mich für dich. Ich freue mich für Mona. Als ich noch Testosteron im Blut hatte.
Ach, das gab's mal?
Haha. Da wäre ich eher auf diesem Rivalitätstrip gewesen. Dachte, boah, scheiße. Wenn die alleine was macht, dann ist sie erfolgreicher als ich. Ich hätte echt drunter gelitten und ich hätte dich irgendwie vielleicht nicht gehasst, aber ich hätte irgendwie versucht aufzuholen oder sowas. Und ich merke einfach, wie ich mich freue. Insofern, also für dich, so Empathie oder auch für uns. Und das finde ich neu.
Ja, schön.
Und das fühlt sich gut an, weil es so raus ist aus dem Schatten, weißt du? Dieses unterschwellige Rivalisieren, der gibt es ja häufiger bei Paaren, ne? Powerpaaren, so wer ist erfolgreicher, wer kennt die wichtigeren Leute, wer verdient mehr.
Wer ist empathischer.
Und da sind wir bei einer ganz unmoralischen Frage dieser Woche, die mich total interessiert. Ich habe eine Rechnung bekommen, die Abschlussrechnung für meine Website. Ganz herzlichen Dank, Dörte Matzke. Diese Website hat so viel...
Meine übrigens auch.
Deine auch. Hat so viel tolle Resonanzen gekriegt. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Das war jetzt nicht ganz billig, aber es war, ich würde mal sagen, fair. Ich kriege eine Abschlussrechnung und ich gucke da drauf und addiere die Posten so einmal so grob. Dann stelle ich fest, das kann nicht sein.
Ja.
Und dann rechne ich nochmal genauer nach und dann stelle ich fest, sie hat sich um die 150 Euro zu ihren Ungunsten vertan. Also hätte ich nur die Gesamtsumme gesehen und überwiesen, hätte mir niemand einen Vorwurf machen können.
Nee.
Weil, ne, wer rechnet schon die Posten zusammen? Was hättest du gemacht? Du hättest überweisen können, einfach so. Hättest auch sagen können, habe ich nicht gesehen. Und
ja, so mache ich das meistens. Also ja, ich gucke da immer nochmal drauf.
Wer Fehler macht, ist selber schuld. Ne, hätte man ja sagen können, wenn du nicht so viel von mir haben willst, kriegst du auch nicht. Oder sie darauf hinweisen, hey, da fehlt ein bisschen was. Was hättest du gemacht?
Ich hätte sie darauf hingewiesen, dass da ein bisschen was fehlt.
Also ich habe für mich festgestellt, ich bin situativer Ethiker.
Aha.
In dem Moment, wo ich mit ihrer Leistung zufrieden bin, in diesem Fall, ja, hat mir eine tolle Website gebaut, alles prima, habe ich sie darauf hingewiesen. Wäre es so gewesen, dass ich eher so zähneknirschend eine Rechnung bezahle, wo ich sage, na, das war es aber auch nicht wert, dann hätte ich es vielleicht übersehen. Mhm. So viel zum Thema situative Ethik, man passt sich so an.
Ich habe mich noch gefreut, so ein bisschen, ich weiß noch nicht, ob sie gut ist oder nicht, aber die EU hat ja getagt, 2 Tage lang gerungen über eine neue Agrarreform. Haben wir jetzt beschlossen, also für alle EU-Länder, dass Bauern, die Umweltauflagen beachten und einhalten, mehr EU-Geld bekommen. Allerdings haben die Staaten da mehr Freiheiten, das auch durchzusetzen. Aber die Pläne für die einzelnen Staaten, also wenn Rumänien hat jetzt vielleicht andere Sorgen als wir hier mit unseren Bauern, aber die Pläne müssen dann eben auch der EU vorher vorgelegt werden, wie das denn umgesetzt werden soll. Ne? Mhm. Und wenn, dann gibt es noch spezielle Ökoregeln, also Umweltvorgaben, die gehen über die verpflichtenden Anforderungen für Bauern hinaus. Mhm. Und dafür gibt es auch noch mal mehr Geld, wenn Bauern sich darauf einlassen.
Freiwillig mehr leisten.
Freiwillig. Ich hoffe jetzt, dass die Bauernverbände da nicht wieder, weiß ich nicht, gegenlaufen, sondern dass wir wirklich da immer mehr wahrnehmen auch, dass die Umwelt geschützt werden muss. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich ja gestern dieses Teambuilding beim WWF hatte, weil das auch immer wieder für mich heißt, ich unterstütze da auch die Richtigen.
Ja, die Bauern sind halt nicht unbedingt das, was man gesellschaftliche Avantgarde nennt. Ne?
Nee.
Also weder äußerlich noch innerlich. Das ist halt so, wenn du auf deiner Scholle bist und ich bin ja auch so, ich sag mal, so ein bisschen bäuerlich sozialisiert mit meiner niedersächsischen Vergangenheit. Die Kunst besteht darin, den Begriff des Bauern, des Landwirts, des Agrarökonomen neu zu definieren.
Neu zu definieren, ja, genau.
Solange die sich nur nach Ertrag und Weltmarktpreis, egal ob für Fleisch oder Milch oder so, sie müssen im Prinzip die Chefökologen dieses Landes werden.
Ja, aber das heißt, gilt nicht nur für die Bauern, ne? Das gilt für alle möglichen Unternehmen.
Ja, völlig klar, aber die sind ja nun ganz konkret an der Scholle und mit Natur. Mhm. Und in dem Moment, wo du das Feld, also wo noch Ertrag ist und den Streifen daneben, wo halt kein Ertrag ist, aber viele Viecher und Biodiversität, wo du das gegeneinander ausspielst und sagst, wenn du von dem Grünstreifen jetzt noch 1 Meter mehr wegnimmst, dann ist dein Feld größer. Mhm. Das ist Quatsch. Das wäre eine rein ökonomisch-mathematische Betrachtungsweise. Mhm. In Wirklichkeit muss dieser Bauernberuf neu definiert werden, als Sinne von Landschaftspfleger, Bodenerhalter, die Reihenhalter.
Ja, genau.
Dass du also das Feld und
die
den
Fachmenschen, also genau, Fachleute
ganz genau,
auf
ganz
jeden
genau.
Fall. Ne?
Und da haben wir natürlich alle was mit zu tun, in dem Moment, wo wir die Bauern jetzt auch für die letzten, ich sag mal, Konservativen halten, die sowieso gegen alles sind und alles bremsen, das stimmt nicht. Weil die Kinder der Bauern, die wir meinen, die sind natürlich auch nicht doof. Die sehen ja auch, was in den Städten
ja,
passiert.
Natürlich.
Die sehen im Netz, was los ist.
Die sehen auch die Erträge bei Biofleisch.
Die überlegen sich schon genau, möchte ich zu den ewigen Bremsern gehören oder zu den modernen? Und da sind wir aber auch alle gefragt.
Na klar.
Indem wir dann auch den Bauern die Chance geben, sich zu entwickeln. Kennst du eigentlich Asbestos?
Asbestos.
Das ist nicht der Kloreiniger.
Und Asbestbeschleuniger oder sowas ist es auch nicht.
Asbestbeschleuniger.
Ich habe keine
Asbestos,
Ahnung. Nee.
Asbestos ist tatsächlich eine Stadt in Kanada.
Aha.
Und die, rate mal, warum die so heißt. Genau, weil da bis vor ein paar Jahren ein Großteil der Welt Asbestproduktion stattfand. Mhm. Und die haben sich jetzt gerade in einem Referendum umbenannt.
Hätte ich aber auch.
In Val des Sources, also praktisch Tal der Quellen. Mhm. Klingt natürlich sehr viel nicer, weil sie den Eindruck hatten, in den letzten 10 Jahren haben sich so Touristen, Investoren so alle ein bisschen zurückgehalten, weil keiner Bock hatte. Wo macht ihr denn Urlaub? Ja, wir fahren nach Asbestos. Wir fahren nach Salzsäure, wir fahren nach Arschkrebs. Also Augen auf bei der Namenswahl.
Ich habe übrigens ja eine neue Idee, wenn wir jetzt tatsächlich wieder ins Homeoffice kommen, ne? Könntest du dir dann vorstellen, dass vielleicht Firmen mit mir in den Wald gehen, also mit ihren Mitarbeitern, damit man sich mal wieder trifft und gleichzeitig aber eben auch mal was Neues zusammen macht?
Finde ich eine super Idee. Also dass du praktisch den Shutdown nutzt, um die Leute zusammenzubringen.
Genau, um wieder neu zusammen oder sich anders nochmal kennenzulernen und gleichzeitig draußen und wieder zusammen miteinander.
Gerade die monatelang in Videokonferenzen hängen, finde ich eine super Idee. Du kannst ja mal Hallo, wenn jemand Interesse hat, bitte bei suse@schumacher.de melden. Sag mal, eines muss ich nochmal eben jetzt auch in diesem internationalen Wettbewerb loswerden. Ich habe den Eindruck, dass die deutschen Infektionszahlen, so, soweit man das beurteilen kann, aber fast stagnieren. Sie drehen sich immer so um 6.000, 7.000, 8.000, aber es gibt ja diese magische 10.000er-Grenze.
Ja, aber du kannst bei uns hier in Berlin sehen, wie es steigt an der Inzidenzzahl. Ne?
Ja, aber ich habe trotzdem den Eindruck, es ist jetzt nicht so eine kontinuierliche steigende Linie, sondern ich sage mal die magischen 10.000. Ich glaube, das ist auch für die Politik so eine Grenze, zu sagen so Schluss, jetzt müssen wir richtig einen Pfahl einrammen. Mhm. Ist das nur mein Patriotismus oder habe ich das tatsächlich das Gefühl, dass die Zahlen konstant sind und das ist ja dann das Gegenteil von exponentiell?
Ich habe das nicht. Ich habe es eigentlich eher so, ich sehe das eher so steigend, aber nicht so stark steigend wie in anderen Ländern, also wo es dann so explodiert. Ich glaube tatsächlich auch, das liegt mit an unseren vielen vernünftigen Mitbürgern, die ja jetzt schon, eigentlich schon 2 Wochen bevor hier in Berlin überhaupt gesagt wurde, auf bestimmten Märkten und in bestimmten Einkaufsstraßen herrscht Maskenpflicht. Die haben ja richtig so eine Karte jetzt herausgegeben. Ja, ja. Und ich habe viele Leute erlebt, die das, glaube ich, 2 Wochen vorher schon gemacht haben, aus sich heraus. Ich glaube, das ist so unser Vorteil, aber ich sehe es schon eher so, dass wir steigend sind.
Frage 1, Schriftsteller mit Q.
Ja, ich habe eine ganze Reihe, die habe ich mir jetzt hier tatsächlich aus dem Internet rauskopiert, weil ich keinen davon kenne. Deswegen, aber ich lese sie gerne mal vor, ja? Also Josef Quadflick, das hört sich so an, wie es gab ja diesen Schauspieler, Bill, auch ist der mit dem Christian, verwandt vielleicht? Bestimmt. Helmut Qualtinger.
Österreicher, alt ist bekannt.
Werner Quettnau.
Natürlich, der alte Werner Quettnau. Ich habe alles von ihm gelesen.
Ja. Dann sag doch mal ein Buch, das er geschrieben hat.
Die Flucht.
Friedrich Quell. Otto Julius Quell. Paul Quenzel. Georg Query. Und jetzt könnte ich so stundenlang weitermachen. Ich kenne keinen, wie gesagt. Daniel Quinn.
Quettnau war ein nördlicher Stadtteil von Königsberg.
Die einzige, die mir tatsächlich was sagt, aber von der habe ich überhaupt nichts gelesen, ist Sabina Quanay.
Natürlich. Also ich
das ist echt peinlich.
Michel Ulbeck, weil der schreibt sich doch hinten mit CQ.
Ja, aber das ist irgendwie echt so blöd. Ja, ein Q im Namen. Es ist an Form. Also entweder findest du jemanden wie Quinn oder so, der einen Vornamen mit Q hat oder einen Nachnamen, aber nicht am Ende.
Quentin Tarantino.
Ja.
Und wer Drehbücher schreibt, ist ein Schriftsteller.
So.
Sei nicht so streng mit mir. Doch eine Bitte an die Psychologin. Was machen wir am Wochenende? Also auf jeden Fall irgendein Thema, bei dem ich meine, ich hab mir selber eine Verschwörungstheorie ausgedacht.
Oh Gott.
Die ich natürlich ziemlich gut finde und die auch sehr unterhaltsam ist. Die ist ein Krimi-Plot.
Also ein Krimi-Plot.
Such dir irgendein Thema aus, wo man.
Nee, ich habe letzte Woche ein Thema rausgesucht, du bist jetzt mal dran.
Nee, ich habe an dich noch eine Frage.
Ja.
Ich finde es für mich persönlich extrem wichtig, ein Bild von der Pandemie im Kopf zu haben. Mhm. Und du kannst ja die graue Wolke, du kannst Pest, du kannst irgendwie so verödete Landstriche so als Bild im Kopf haben, wenn du sagst Pandemie. Ich möchte aber gerne ein positives Bild haben. Oder was heißt ein positives, aber so eins, was mich nicht sofort runterzieht. Und einmal kurz zur Diskussion gestellt, Professor Drosten sagt, wir haben ungefähr ein Viertel hinter uns. Das ganze Ding dauert 2 Jahre, bis wir es im Griff haben. Also wenn nächsten Sommer geimpft wird, dann bist du, halb durch und dann hast du es ein Jahr später im Griff. So, das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Viertel, ein gutes Viertel hinter uns. Und ich bin ja früher mal, als ich noch Testosteron im Blut hatte, bin ich ja mal Marathon gelaufen. Mhm. Der Marathon erfordert eine mentale Vorbereitung der Gestalt, dass du nicht nach 10 Kilometern sagst, oh, das war aber schon ganz schön gut, sondern die Länge der Strecke und das Einteilen der Kräfte, auch der mentalen Kräfte, ist extrem wichtig. Dass du also auf der Hälfte der Zeit nicht sagst, ey, das war schon die Hälfte, sondern sagst, ey, das war die leichtere Hälfte, die schwerere kommt noch.
Ja.
Und ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe mit diesem Marathon. Ich weiß, dass es ab Kilometer 30 richtig garstig wird. Also das letzte Viertel ist deutlich härter als das erste Viertel. Das ist für mich ein gutes, also für mich persönlich jetzt ein gutes Pandemiebild, weil ich weiß, wir sind jetzt bei Kilometer 11 vom Marathon ungefähr. du weißt, es geht weiter, wir müssen einfach nur ruhig bleiben.
Nicht warum brauchst du so ein Pandemiebild? Ich verstehe das jetzt nicht ganz.
Weil für meinen Kopffilm, in meinem Kopf finden Bilder statt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die Pandemie als Objekt oder ein Ding im Kopf habe, das sich bewältigen lässt, und das wäre aber der
warum
Marathon.
Brauchst du ein Bild dazu? Also wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht spreche, ich nehme die Pandemie ernst, ich nehme sie wahr. Schon aber klar. Ich mache hier täglich meine Sachen, die gemacht werden müssen und lasse mich davon gar nicht. Also nur so, ich möchte nur dich verstehen, weil ich habe vielleicht einen ganz anderen Zugang da.
Das hat auch mit Schreiben zu tun, glaube
das
ich.
Das kann also
mit
sein,
meinem Beruf. Ich habe immer, wenn ich einen Begriff höre, dazu Konnotation. Mhm. Je präziser der Begriff ist, desto genauer sind die Bilder, die ich habe. Mhm. Wenn es unklarer, ich sag mal, es gibt so Begriffe wie Struktur.
Ja, die das, ist relativ klar, ja.
Nee, bei Struktur, das ist so ein Wort, da habe ich kein konkretes Bild im Kopf. Da habe ich mal einen Fahrplan oder mal ein Organigramm, aber manchmal auch eine Oberfläche, meinetwegen Rinde, die so die Oberflächenstruktur eines Baumes. Also wenn ich das Wort Struktur höre, habe ich ein sehr unklares Bild im Kopf.
Ja, siehst du, es ist total lustig, weil ich habe immer so Kästchen im Kopf dann.
Nichts anderes.
Ja, so Kästchen, also wo irgendwas geordnet ist.
Ja, schon klar.
Das ist für mich
aber
Struktur.
Nur dieses eine Bild? Also ich habe bei Struktur eine totale Bilderverwirrung im Kopf.
Naja gut, wenn ich jetzt von der Struktur am Baum spreche, dann habe ich natürlich was anderes im Kopf.
Ja, oder Strukturtapete.
Aber dann habe ich ja auch wieder zugeordnet, welche Kategorie ist das jetzt? Das ist jetzt meine Tapetenkategorie, meine Baumkategorie und das ist jetzt meine Organisationskategorie. Oder?
Bei mir ist Verwirrung. Wenn ich den Begriff Pandemie höre, habe ich ein Kopfbild. Mhm. Und ich versuche gerade für mich ein Kopfbild zu etablieren, das für mich handhabbar ist.
Ja, das habe ich alles verstanden.
Und das ist der Marathon.
Ja.
Ja, und der ist auch positiv, weil der ist irgendwann mal zu Ende. Schmerzhaft, mühsam, langwierig, aber irgendwann zu Ende.
Ja, eine Sache. Ja. Welche Nation führt den World Happiness Report an?
Bhutan.
Falsch.
Vanuatu.
Bhutan liegt auf Platz 97.
Oh Gott.
Darüber möchte ich nämlich mit dir auch nochmal reden.
Ja.
Die Nation, die am glücklichsten auf der Welt ist, sind die Finnen.
Ach was?
Ja.
Das finde ich jetzt aber komisch. Ob das was mit der Sauna
zu tun hat? Die haben dreimal hintereinander den World Happiness Report gewonnen. Davor waren es die Dänen. Der Finne hat dieses schöne Wort Kalsarikänit, das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Das heißt, sich zu Hause in der Unterhose zu betrinken.
Das klingt nach purem Glück.
Ja. Okay.
Ich habe ein Kärtchen gezogen und das
die
lautet
Liebe. Ja, ich werde dich liebevoll umarmen
und
in der restlichen Woche. Ich glaube, Liebe hilft immer bei allem.
Ich kann ja mal kurz die Zeit überbrücken mit meinem fließenden Finnisch Iksi Kaksi Kolme.
Durch Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen Groll und heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit. Liebe Leute, ich freue mich aufs Wochenende und bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen, setzt eure Maske auf und bis ganz bald.
Wir hören.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.